Wir wollen als Gemeinde in den nächsten 42 Tagen mit einer, wie nennen wir das, Kampagne, sagen wir vielleicht, beginnen. Wir haben heute die sogenannte Kick-Off-Veranstaltung, die Anstoßveranstaltung oder das erste Thema, den ersten Gottesdienst, die erste Veranstaltung zu 42 Tage Leben für meine Freunde. 42 Tage Leben für meine Freunde bedeutet, wir wollen miteinander darüber nachdenken und es lernen, was heißt es, über unseren Glauben so zu reden, dass Menschen, dass Freunde, Bekannte von uns interessiert werden und sie ihren Weg zu Jesus finden. 42 Tage Leben für meine Freunde hat verschiedene Facetten. Eine Facette wird sein, dass wir in den Gottesdiensten an den Sonntagen Impulse bekommen, unsere Verkündigung ausrichten unter diesem Fokus. Wir werden also in unserer geistlichen Ausrichtung die nächsten Sonntage hier fokussiert werden. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott jedem, der kommt, etwas in sein persönliches Herz schenkt. Irgendein Satz, irgendein Lied, irgendein Gebet, irgendeine persönliche Begegnung. Keiner wird leer nach Hause gehen. Also wenn jemand glaubt, oh, das ist gar nicht mein Thema, weit gefehlt. Christus ist hier und er will dir begegnen, in und mit in diesem Thema. Und wir wollen an dieser Stelle lernen und entdecken, wie Gott uns gebraucht und an dieser Stelle dann auch nochmal neu schärft und einstellt und ausrichtet, sodass wir an dieser Stelle ein Stück weit aufmerksamer miteinander die nächsten Tage und die nächsten Wochen durchs Leben gehen, unter dem Gesichtspunkt, wie kann es mir gelingen, heute in der Art und Weise über meinen Glauben zu reden, der zu mir passt. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und weil das sozusagen die Auftaktveranstaltung ist und ich immer ein Freund von Symbolen bin, habe ich wieder eine Kerze, die ich jetzt entzünde, wie das olympische Feuer sozusagen, aber diesmal nicht aus Bethlehem, sondern mit dem Streichholz hier. Und wir wollen es damit einfach deutlich machen, in diesen nächsten Sonntagen brennt diese Kerze als Zeichen davon, darum geht es. Wir wollen lernen, das Licht Jesu Christi selber schärfer in den Blick zu bekommen. Wir wollen es lernen, das, was Gott uns anvertraut hat in seinem Sohn Jesus Christus, selber als ein Licht für unser Leben neu wahrzunehmen und zu entdecken. Und wir wollen lernen, wie dieses Licht in uns so leuchten und scheinen kann, dass Menschen angesteckt werden. Und zwar dabei eben so, dass es wirklich zu mir passt. Es geht also nicht darum, dass wir eine Methode lernen, im Sinne von kann ich nicht, schaffe ich nicht. Also zum Beispiel, meine Frau und ich machen gerade mit ein paar anderen Geschwistern aus der Gemeinde zusammen so hobbyweise einen Tanzkurs. Und mein Problem ist immer, wenn ich mit meiner Frau zusammen tanze, sie hält sich an die Regeln, und ich gucke, wie ich irgendwie durchkomme. So, ja. Es geht also darum, bei der einen Methode, beim Tanzen, müssen die Schritte richtig sitzen. Sonst trappt man sich auf den Fuß oder kriegt einen Knoten in den Beinen. Es muss passen. Das ist nicht ganz so meins. 42 Tage Leben für meine Freunde ist kein Tanzkurs, ist keine Methode, wo wir mit Worten lernen, sie richtig zu setzen, richtig zu gebrauchen und dann klappt das schon. Meine Methode oben rein, Gottes Automat schluckt und wupp, unten kommt raus, was ich mir wünsche. So läuft es nicht. Weil Gott jedem von uns einzeln individuell gesucht hat, wird er auch mit mir und durch mich andere einzeln und individuell ansprechen wollen. Das, was wir hier in diesen nächsten 42 Tagen in den Gottesdiensten und speziell in unseren Seminarabenden lernen wollen, ist also, wie kann es mir persönlich gelingen, es in der Weise zu tun, meinen Glauben in Sprache zu bringen, dass es zu mir passt. Aber das wollen wir miteinander tun. Zweite Vorbemerkung. Nun kann man ja denken, ach, war ein Glück, wir brauchen nur die Sonntage und am Donnerstag, das ist dann so die Arbeitstruppe, die macht das dann schon für uns. Nein, nein, weit gefehlt. Ihr findet am Ausgang hinten am Bistrotisch dieses Blatt. Das ist beidseitig bedruckt und das ist für die nächsten 7 Tage für jeden Tag einen Impuls. Wer also sagen möchte, ja, ich bin dabei, ich kann am Donnerstag nicht, aber ich würde schon gerne mich mitnehmen lassen, Der ist also angeleitet und herzlich eingeladen. Bitte nehmt so ein Blatt mit. Es ist wie so eine ganz kleine Andacht. Heute zum Beispiel ist eine Konkretion. Jeder Tag hat ein ganz konkretes Projekt. Jeder Tag hat eine Idee, die ganz konkret umgesetzt werden soll. Heute ist schwierig für die Älteren vielleicht, weil heute wäre die Aufgabe, geh auf YouTube, klick und such die Edwin Hawkins Singers. Die Älteren unter uns kennen sie noch. Und dann klick an und lass dir das Lied singen, Oh Happy Day. Hat nämlich nicht Whoopi Goldberg erfunden mit dem la 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 la. Das ist nur die, ne, die Variante aus dem Film. Sister Act 1, 2, 3 oder wie es hieß. Die Originalversion kommt von Edwin Hawkins Singers. Oh Happy Day. Was für ein glücklicher Tag, weil Jesus mich fand, weil Jesus meine Schuld vergibt, weil Jesus mich annimmt, weil Jesus mich liebt. Oh Happy Day. Und lass dich anstecken. Hörst so lange, bis du merkst, es singt in dir. Es geht auch in diesen nächsten 42 Tagen darum, dass unsere Liebe zu Jesus selber neu angesteckt wird. Ja? Und wenn du da ein bisschen schüchtern bist, so mit dem Schnippen und Wippen und Zwingen, mach die Tür zu, häng ein Schild dran, bitte nicht stören, und dann hör so lange, bis es dich mitnimmt, das Lied. Oh, Happy Day. Für die nächsten Tage sind andere Konkretionen, andere Möglichkeiten, konkret einzuüben, sich einzufuchsen sozusagen in diese Fragestellung, wie kann es mir gelingen, Menschen für Jesus in den Blick zu bekommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die nächsten 7 Tage sind auf diesem Zettel immer sozusagen mit einem kleinen Gedanken, mit einer kleinen Aufgabenstellung und einer kleinen Konkretion. Nehmt bitte alle, wenn es geht, diesen Zettel mit. Wir haben, ich glaube, 100 haben wir gedruckt, liegen außen, sollte reichen. Falls Mangel ist, wir können gegebenenfalls das nachdrucken. Also, 42 Tage Leben für meine Freunde. Wir haben gelernt im Vorfeld für diese sozusagen Kampagne, dass abends für manche Geschwister unter uns schwierig ist. Mütter, Alleinerziehende, mancher Senior. Und wir haben dann geguckt, ich habe ja gesagt letztes Mal, wenn es irgend ausgeht, bieten wir noch eine Variante an. Wir haben eine gefunden, und zwar einen sogenannten Intensivkurs Freitagabend und Samstag, was die Möglichkeit bietet, sozusagen nicht den ganzen 7 Abende, sondern einen Abend und einen Arbeitssamstag, wo wir sagen, wir erarbeiten uns in dieser Zeit das Material. Und klicken wir mal auf die 5. Folie, Tobias, dann haben wir es gleich hier an der Stelle schon nochmal. 5. Folie, und da müsste jetzt, zum ganz hinten, letzte Folie. Nochmal, jetzt. Da ist es. 20. und 21. Februar ist sozusagen Intensivkurs 42 Tage. Diejenigen, die sagen, jawohl, kann ich, teile ich mir ein, die melden sich bitte bei mir. Dann können wir nämlich nochmal die Bücher bestellen. Das ist nochmal etwas, was wir dann machen müssen. Und wir können auch nochmal konkret sozusagen die Zeiten absprechen. Also ich nehme da gerne Rücksicht, aber es wird, sage ich mal, der Abend sein, entweder 18 Uhr oder 19:30, 21 Uhr am Freitag und der Samstag nach dem Aufstehen erst, also 9:30 bis 16, 17 Uhr, müssen wir gucken. Also wer hier an der Stelle für sich selber mehr Zeit findet, sagt, das passt mir gut, dieser Termin, der soll sich den bitte aufschreiben. Wir können dann dort, wie gesagt, miteinander zusammen sein für diejenigen, wo es abends eben schwierig ist. Ja, also einfach schon mal als Vorschau. Und für uns heute, wir haben ja gesagt, das hat Lisa richtig gesagt, wer sich unbedingt heute noch anmelden will für die Abende, die jetzt am Donnerstag beginnen, bitte seid so gut und macht es heute bei mir definitiv fest. Ich muss dann mit Hochdruck die Unterlagen bestellen, in der Hoffnung, dass die dann bis Donnerstag da sind. Also seid so gut, meldet euch, damit ich die Sachen dann entsprechend schnell bestellen kann und die Lieferung auch noch termingerecht eintrifft. 42 Tage Leben für meine Freunde. heißt ja nicht nur, danach ist Schluss, sondern das ist sozusagen der Impuls, den wir setzen wollen, übers ganze Jahr. Wir wollen dieses Jahr miteinander aufbrechen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir wollen miteinander unterwegs sein, dass wir selber nicht nur froh werden in und über unseren Glauben, sondern dass wir auch Wege finden, die Freude über unseren Glauben weiterzugeben an andere. Und das wird bedeuten, dass wir in dieser Zeit, denke ich, verschiedene Phasen haben, aber eines soll dabei immer eine Rolle spielen, das Wort Gottes und die Gegenwart Jesu bei uns und unter uns. Und deshalb will ich einmal noch mit uns kurz beten. Herr Jesus Christus, wir laden dich ein, dass wir nicht nur eine Methode machen. Ich lade dich herzlich ein, dass wir entdecken beim Laufen, dass wir Freude und Kraft kriegen. Ich bete darum, dass du uns ansteckst mit deiner Liebe zu den Menschen, die du liebst. Dass du uns die Augen öffnest, Dinge so zu sehen, wie du drauf schaust. Und dass du uns den Mut schenkst, zu dir zu kommen und mit dir darüber zu reden, wenn wir entdecken, hey, hallo, das sieht in meinem Herzen aber eigentlich so ganz anders aus. Hilf uns, dass wir uns dir hinhalten, damit du uns verändern kannst dann. Segne uns und schenk, dass diese Zeit für uns als Gemeinde und für Menschen in unserer Umgebung ein richtig guter, fetter Segen wird. Amen. Das Bibelwort für heute, fünf Freunde, findet sich im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Fünf Freunde, das ist sozusagen nicht nur die Geschichte von Enid Blyton, wo Kinder zusammenhalten und mit dem Hund Timmy dann Abenteuer erleben und Kriminalfälle aufklären, sondern die fünf Freunde in der Bibel haben eine ganz andere Geschichte. Markus schreibt uns dazu folgende Verse. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die ich diesmal auch hier für euch zum Nachlesen an die Wand geworfen habe. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum oder Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Und da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Also richtig Party. Da ging gar nichts mehr und da war richtig die Hütte voll. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Und doch sollt ihr wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Sie waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Einige Gedanken zu unserem Bibelstelle, zu unserer Bibelstelle, zu unserem Text. Jesus Christus hat also am Anfang seines Dienstes schon einen ziemlich guten Ruf gehabt. Die Leute kamen in Scharen zu ihm, wenn sie wussten, er ist in der Nähe. Sie versammelten sich also bei ihm zu Hause und machten die Hütte zunächst einmal dicht. So viele Leute waren dort, unendliches Gedränge, unendliches Geschiebe. Man hätte sich gefreut vielleicht, oder je nachdem, wen man gefragt hat. Fragt man die Hausfrau, denkt man, ach, ein bisschen mehr Platz zum Bedienen wäre schön. Fragt man die Leute, die draußen sind, die sagen, ja, ein bisschen mehr Platz, dass wir reinkommen, wäre auch gut. Ist mit der Akustik hier draußen nicht so gut. Aber sie wussten, da wo Jesus ist, da kann was passieren, da kann was geschehen, da ist etwas möglich. Was war möglich? Das, was Jesus hier tat, das hat mich überrascht, war, Jesus erzählt ihnen von Gott. Jesus verkündet ihnen in Gleichnisreden und in anderen Erzählungen oder Auslegungen zum Wort, zum Alten Testament. Er redet mit ihnen über Gott. Wenn wir also Menschen gewinnen wollen für Gott, als kleiner Hinweis und eine kleine Seitenbemerkung, dann werden wir immer, wie Jesus auch, über ihn reden müssen. Jesus hatte es selbst als Sohn Gottes nötig, dass er Worte gebrauchte und in Worten beschrieb und erklärte, wer Gott ist und wie Gott ist. Es war also nicht so, dass Jesus sagte, kommt, guckt mich an, schaut, wie ich lebe, und dann kommt er schon selber auf den Trichter. Sondern es war so, dass Jesus deutlich macht, wo immer er war, er sprach von Gott. Er erzählte den Menschen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und er tat es auf seine Weise. Nun ist das natürlich ein tolles Zeugnis, wenn die Bibel sagt, und die Leute staunten und lobten Gott und verwunderten sich, denn er redete mit Vollmacht und nicht so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. War ja auch ein Seitenhieb an die Etablierten dabei. Aber Jesus tat es offensichtlich auf seine Art und Weise. Und wie machte er es? Wenn man heute darüber nachdenkt und beispielsweise Predigtlehre unterrichtet, dann würde man sicherlich darauf kommen zu sagen, Jesus erzählte theologisch komplizierte Zusammenhänge in Geschichten des Alltags. Jesus erzählte den Menschen von Gott, indem er aller Weltsgeschichten sozusagen aus dem Alltagsleben der Menschen nahm. Nun waren das Leute damals, die waren hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig, also hat Jesus ganz viele Gleichnisse genommen, die vom Wachsen und Reifen und von landwirtschaftlichen Dingen zu tun haben. Er erzählte Gleichnisse. Er erzählte von Hirten, von Leuten, die was verloren haben und zu Hause suchen, von Hausfrauen, die das Haus ausfegen, um die Mitgiftmünze von der Hochzeit zu finden. Er erzählt Geschichten von Unfällen, die damals passiert sind, als ein Turm einstürzte und Menschen unter sich begrub. Herr, wer hatte da gesündigt? Er hatte Kunde von diesen Dingen und er machte an diesen Alltagsgeschichten deutlich, wer und wie Gott ist. Wie der Vater ist. Er erzählte die Geschichte von dem verlorenen Sohn als Beispiel. Die Leute waren mit dem Herzen dabei, weil vielleicht viele so etwas ja auch kannten. Kinder, die das Elternhaus verlassen haben im Unfrieden. Nichts Außergewöhnliches. Jesus erzählte also von Gott, indem er wusste, aus welcher Szenerie seine Zuhörer kamen, wer der andere war. Und an dieser kleinen Geschichte war es also ähnlich. Jesus sitzt bei sich zu Hause, die Leute kommen hinzu und er erzählt ihnen, während er ihnen das Wort Gottes verkündete. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges, nämlich unsere 5 Freunde, der Kranke und 4 Freunde von ihm, also die 4 Freunde, die ihn tragen und der Kranke, wie wir es auch nennen, die 5 Freunde kommen in diese Geschichte und tauchen auf und bestimmen die weitere Dynamik, die da jetzt passiert. Sie wollten diesen Kranken zu Jesus bringen, doch es herrschte solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkam. Ich habe mir gedacht, ich bin so froh, dass ich nicht dabei war. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, wir schaffen das nicht, komm, wir gehen wieder nach Haus. Aber irgendeiner muss dabei gewesen sein, der gesagt hat, hör mal, ich habe doch nicht die ganze Zeit unseren fünften Mann hier getragen, durch die Hitze, den gesamten Weg. Und jetzt, wo wir vor der Haustür stehen, kehren wir wieder um. Aber du siehst doch, man kommt nicht rein, alles ist voll. Ja, müssen wir halt irgendwie was finden. Wir brauchen eine Lösung. Das Problem haben wir schon, wir brauchen nur eine Lösung. Irgendwie müssen wir zu Jesus. Ja, und der eine oder andere sagt, wenn die Tür zu ist, gehen wir übers Dach. Ja, da müsste man ja wissen, wo Jesus ist. Ja, kannst du nicht mal durchs Fenster spickeln. Sie haben sich also aufgemacht und haben geguckt, wo sitzt Jesus und wie kriegen wir es hin, dass wir unser Anliegen wirklich zu Jesus bringen. Wie kriegen wir es hin, dass wir unseren Freund zu Jesus bringen, ihm zu Füßen legen. Und sie sehen also aufs Dach, decken das Dach ab. Das war damals offensichtlich nicht so mit Betonplatte, sondern das ging ganz gut. Aber Aufruhr hat es trotzdem gemacht. Jesus predigt, erzählt, mit einem Mal raschelt es auf dem Dach, man hört Stimmen, man merkt, dass es oben klopft, irgendeiner schiebt irgendwelche Bretter zur Seite, es bröselt der Putz. Ja, jeder guckt, was passiert da. Dann erste Lichtöffnung, dann wird ein ganzes Brett weggenommen, dann werden die nächsten Bretter weggenommen. Also mit andachtsvoller Stille war da nichts mehr. Vielleicht hat auch Jesus nachher aufgehört. Wie auch immer, man guckte, was passiert jetzt. Und dann haben die vier oben ihren Freund direkt durch die Decke Jesus zu Füßen gelegt. Und ich denke mir so, wenn das in Deutschland passiert wäre, nicht auszudenken. Wer zahlt mir den Schaden? Welche Versicherung kommt dafür auf? Die Hausfrau hätte wahrscheinlich gerufen, wer macht die Sauerei nachher wieder weg? Mein Mann ist handwerklich nicht begabt, wer macht das Dach wieder zu? Wir hätten tausend Gründe, als wäre, ja, keine Ahnung. Aber irgendwie, diese Situation mit Jesus in der Situation war besonders. Alle waren jetzt gespannt, okay, da kommt jetzt ein Gelähmter runter, was macht Jesus? Was macht Jesus? Und die kleine Sequenz ist so wunderbar. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten. Da steht nicht, als Jesus seinen Glauben sah. Der ist vielleicht aufgrund seiner Geschichte und aufgrund seiner Lebung mit sich selber so fertig, ich weiß gar nicht, ob der Glauben hatte. Es ist auch gar nicht berichtet, dass er die vier angestiftet hätte, dass sie ihn zu Jesus tragen. Vielleicht war es ja andersrum. Vielleicht waren ja die vier, die gesagt haben, komm, das ist die Chance. Du bist es uns wert. Du bist unser Freund. Du bist es uns wert. Wir tragen dich jetzt zu Jesus. Das ist die beste Adresse, die wir finden können. Wir tragen dich jetzt zu Jesus. Vielleicht hat er ja gezittert und gewimmert, weil alles so weh tat. Und er gesagt, nein, lasst, Ruhe, hat vielleicht einer gesagt, halt den Mund jetzt, wir tragen dich. Als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben, den sie investiert haben, der Glaube, der sie was gekostet hat, der Glaube, der sie vielleicht sogar die Reparaturarbeiten noch einmal kosten werden würde, wir wissen es nicht, der Glaube dieser Leute, der sie bewegt hatte, den Gelähmten zu Jesus zu tragen, den sieht Jesus. Als Jesus ihr Vertrauen in ihm, Jesus, sah, als er sah, dass diese vier offensichtlich in ihrem Herzen und durch ihre Taten damit eben auch zeigten, wir glauben, dass du den Unterschied machen kannst für diesen Mann. Wir glauben, du bist die Adresse, die diesen Mann heilt. Als Jesus das sah, antwortete er, interessanterweise, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, ja gut, das machen wir ja auch gerne so. Wir haben das ja auch eher vielleicht sogar umgedreht. Wir sagen, Sünden vergeben ist leichter als heilen. Jesus sieht die Sache anders. Das ist auch für uns interessant, dass für Jesus Rettung des Menschen für die Ewigkeit oberste Priorität hat. In Jesu Skala von Wichtigkeit ist der Mensch, der verloren geht, extrem herausgestellt. Das bewegt ihn. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es heißt nicht, dass Jesus gekommen ist, alles zu reparieren, was kaputt ist. Wenn das hilft, dass Menschen ihm glauben, dass er Macht hat, Sünden zu vergeben, so werden wir die Geschichte gleich sehen, macht er das hier und da auch. Aber eigentlich geht es Jesus darum, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Es geht nicht um Verbesserung von Lebensprinzipien, es geht darum, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit, weil sie sonst ewig verloren sind. Wir können uns die Hölle vorstellen, wie wir sie wollen. Es gibt sie. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt Rettung, weil es auch Verlorenheit gibt. Es gibt Rettung, weil es eben Untergang gibt. Und Jesus will, dass die Menschen nicht untergehen. Er will, dass sie gerettet werden. Und deshalb sagt er diesem Gelähmten, so wie du bist, mit deiner Schuld und deiner Lähmung, so wie du bist, bist du verloren. Das, was du brauchst, was du zuallererst brauchst, ist Vergebung, ist Neuanfang, ist ewiges Leben, das ich dir geben kann. Und deshalb vergebe ich dir deine Sünden. Oh, die Schriftgelehrten, die sich auskannten, die haben in ihrem Herzen ganz flott die Sache aufeinander gerechnet und haben gesagt, dieser Mensch wagt es, Sünden zu vergeben? Das darf nur Gott. Theologisch richtig ist, Sündenvergebung geht nur bei Gott und durch Gott. Und wer für sich das anmaßend in Anspruch nimmt, dass er das tun könnte, der lästert Gott. Und das hatte damals auch schon ziemlich dramatische Folgen. Jesus kriegt mit, was sie in ihren Herzen denken, heißt es hier. Es gibt Menschen, da sieht man, was sie denken. Und vielleicht waren das ja solche Leute, wo man dann merkte, die Augenbrauen zogen sich zusammen, der Blick wurde düster, das Lachen verschwand, man grummelte rechts, man grummelte links. Und Jesus ahnte, die erzählen sich nicht die neuesten Rezepte, sondern da ist irgendwas Böses im Gange. Er bekam mit. Er war Gott, er bekam mit, was in ihrem Herzen vorging. Und dann fragt er sie, warum gebt ihr solchen Gedanken in euren Herzen Raum? Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Und dann begründet Jesus seine Vollmacht und sagt, damit ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Und dann erst sagt er zu dem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Diese Heilung legitimiert sozusagen oder zeigt nur die Vollmacht, die Jesus hat, und zwar Sünden zu vergeben. Wir hätten das ja wahrscheinlich umgedreht. Wir hätten gesagt, naja, also heil erstmal und dann kannst du ja noch von mir aus Sünden vergeben. Jesus hat eine andere Priorität. Der Mensch ohne ihn ist verloren. Und dann gibt er in die Situation noch hinein, sozusagen die Heilung und die Rettung für diesen Menschen. Nimm deine Matte, geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und da, ihr Lieben, möchte ich gerne hin, dass wir in den nächsten Wochen und Tagen miteinander selber entdecken, das, was jetzt unter uns beginnt, haben wir so noch nicht erlebt. Das, wozu Gott uns gebraucht, haben wir so noch nicht erlebt. Das wollen wir erleben. Vier Gedanken, die jetzt staccatoartig kommen, sind dafür notwendig. Wir werden sie immer wieder mal vertiefen, aber ich will sie uns heute noch sagen. Vier Gedanken. Erstens, das, was wir in unserer Geschichte gelesen, was wir gelesen haben, was wir lernen können, ist, wir brauchen ein Herz für unsere Freunde. Diese vier Männer wussten, die einzige Adresse ist sozusagen, die wir, wenn wir unserem Freund was Gutes tun wollen, ist die einzige Adresse, die wir ihm geben können, Jesus Christus. Sie hatten eine Freundschaft, sie hatten eine Sicht, sie hatten ein Herz für ihren Freund und sie wollten für ihn das Beste. Sie wollten, dass er berührt wird, dass er heil wird, dass er die Chance seines Lebens nicht versäumt, sondern Jesus trifft. Und sie wussten, wir wollen, dass es ihm gut geht. Wir wollen, dass der Segen Gottes ihn berührt. Und für uns ist die Frage, haben wir überhaupt noch Freunde? Welche Freunde haben wir, von denen wir uns vorstellen könnten, das Beste, was ihnen passieren könnte, wäre Jesus? In unseren christlichen Kreisen ist es ja oft so, wir haben vor lauter Christen gar keine Freunde mehr in der säkularen Welt. Wir haben mit der Sünde gebrochen, so tun wir jedenfalls. Wir haben Gemeindeleben, wir haben Freunde in der Gemeinde, aber haben wir wirklich Freunde in unserer unmittelbaren Umgebung? Haben wir Menschen, die Christus noch nicht kennen, zu denen wir eine persönliche Beziehung haben? Zu 42 Tagen Leben für meine Freunde gehört, dass wir auch hier anfangen, neu zu denken und uns zu überlegen beginnen, wo gibt es Menschen in meiner Umgebung, die Jesus noch nicht kennen, zu denen ich Kontakt habe und wie kann es mir gelingen, in Kontakt mit ihnen zu kommen? Ein Herz für meine Freunde. Gott hat ein Herz für Verlorene. Gott hat ein Herz für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Gott hat ein Herz für Menschen, die kaputt sind, die zerbrochen sind. Und da gibt es viele, die darauf warten, berührt, erlöst und angesprochen zu werden. Wir werden nicht alle retten. Wir werden nicht alle erlösen. Wir werden nicht alle erreichen. Aber Jesus sagt, ich will nur, dass du ein Herz, dass dein Herz für die gleiche Sache brennt wie mein Herz. Mein Herz brennt für die Verlorenen. Mein Herz brennt für die, die mich nicht kennen. Mein Herz brennt für die, die verloren gehen, wenn sie nicht hören, dass ich sie retten kann. Wenn sie nicht hören, dass ich für sie am Kreuz gestorben bin. Ein Herz für meine Freunde. Habe ich Freunde? Wie kann ich Freunde gewinnen? Wir haben ziemlich am Ende der Kampagne, im Ende nächsten Monats, dieses Theaterstück, Fischaugen. Ich lade uns ein, dass wir, die Tickets sind schon da, die Einladungszettel sind schon da, die ersten Poster sind gekommen, wir werden sie demnächst rausgeben, nächste Woche, dass wir sie verteilen können. Ladet Freunde ein, kauft die Tickets und verschenkt sie in eurer Nachbarschaft, Freunden, Bekannten. Ladet sie ein, an diesem Abend dabei zu sein, zum Beispiel. Oder fangt an zu sehen im Alltag, wo sind Menschen, die Gott mir eventuell aufs Herz legt. Ein Herz für meine Freunde. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm zum Glauben weiterhilft. Gehen wir so Brötchen holen? Wie müsste ich mich verhalten, dass ich nicht zum Hindernis werde, dass jemand Christus findet? Wie gehe ich Brötchen holen? Wie gehe ich einkaufen? Bin ich jemand, der dort erkennbar wäre als jemand, der etwas anders ist? Habe ich ein nettes Wort für Leute? Wie würde Jesus vielleicht einkaufen gehen? Zweiter Punkt. Jesus ist die richtige Adresse für meine Freunde. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Denken wir negativ, handeln wir negativ. Denken wir positiv, handeln wir positiv. Diese Stelle ist für mich ziemlich schwierig. Bin ich immer so von Jesus begeistert? Ist Jesus wirklich meine Leidenschaft? Ist Jesus mein Ein und Alles oder braucht diese meine Liebe ein neues Feuer? braucht meine Liebe auch selber zu Gott neues Feuer? Was macht man mit einem Feuer, das erlischt? Man legt nach. Man muss etwas tun, das die Flamme wieder entzündet. Vielleicht muss man singen. Vielleicht muss man beten. Vielleicht muss man mit jemandem reden und sagen, du, weißt du, mein Feuer ist aus. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich es ankriege. Vielleicht muss man miteinander sich hinknien und sagen, komm, wir beten zusammen. Wir beten darum, dass Gott dein Herz und dein Glauben, deine Liebe zu Jesus neu entfacht. Ich brauche das von Zeit zu Zeit. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Pastor, der seinem Kollegen gestand, ich kann nicht mehr Pastor sein. Er sagte, warum nicht? Ich glaube nicht mehr an die Gnade Gottes. Ich kann sie nicht mehr predigen. Was soll ich tun? Und da sagt ihm der Kollege sehr weise, von nun an predigst du jeden Sonntag über die Gnade Gottes, so lange, bis du sie selbst wieder glauben kannst. Und das ist vielleicht sogar das Eigentliche, vielleicht sogar die Chance dieser 42 Tage, dass wir uns einlassen mit einem Herzen, wo wir denken, ups, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so denke, ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe. Vielleicht ist das ja in mir so, aber dann lass dich darauf ein und entdeck, jeder Tag mehr bringt mehr Liebe, bringt mehr Anspannung, bringt mehr, ja, darum geht es. Sei dabei. Ein drittes. Bring deine Freunde zu Jesus. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Wir müssen dem anderen nicht sozusagen Staubsauger verkaufen, die er gar nicht haben will. Wir müssen nicht versuchen, sozusagen den Eskimos Gefrierschränke zu verkaufen. Wir müssen das nicht. Wir müssen nur rausbekommen, Herr, wo ist diese Lücke? Wo ist der andere offen für einen Impuls, für einen Satz, für einen Hinweis auf dich? Wo gibt der andere mir eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit dir? Wir können das ein Stück weit lernen miteinander, wenn wir uns davon erzählen. Jeder ist verschieden. Wir werden das entdecken, dass der eine oder andere sozusagen eher von vorne kommt, ja, konfrontativ. Ein anderer sagt, können wir einen Kaffee trinken? Und der nächste sagt, weißt du, wenn ich dir helfen kann, sag mir Bescheid, ich komme gerne vorbei. Jeder hat so eine andere Art, mit jemandem ins Gespräch und in Beziehung zu kommen, aber immer mit dem Gedanken, und darum geht es, wo ist die Lücke, wo ist die Möglichkeit, dem anderen zu erzählen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Es geht darum, diese Sicht Gottes zu teilen. Wer Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist die Wirklichkeit. Und das darf uns eigentlich, darf auch mich nicht sozusagen zurücklassen, gleichgültig, apathisch, unberührt. Das ist es, was Gott umtreibt. Und wenn es doch Gott umtreibt, sollte es auch mich umtreiben. Und ein letzter Gedanke. Sie ließen sich durch Schwierigkeiten nicht entmutigen. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, ich habe jetzt die Stelle nicht genau parat, wo Paulus schreibt, betet auch für uns und für mich, dass wir das Evangelium in Freimut erzählen können. Da habe ich gedacht, hey, unser Überflieger, der Oberapostel Paulus, bittet die Gemeinde, betet für mich, damit ich in Freiheit von Jesus reden kann. Und ich denke so, ach Bruder Paulus, du alte Socke, du hast ja genauso viel Schiss wie wir auch. Du hast es ja auch nötig, dass man für dich betet, dass du Mut hast, den Mut findest, von Jesus zu reden, wo es sich für dich ergibt. Dann sind wir ja in einem Boot. Und vielleicht hilft das ja auch untereinander, dass wir Menschen in den nächsten Tagen entdecken, hör mal, darf ich dich darum bitten, dass du für mich betest, dass ich von Jesus rede. Stellt euch mal vor, was da passiert. Das haben wir ja noch die letzten 20 Jahre nicht gemacht. Ja, toll. Dann ist das schon mal die erste Veränderung. Stell dir vor, du gehst zu jemandem hin und sagst, mir ist die Sache so ernst, bete für mich, dass ich von Jesus reden kann. Und das Spannende ist, wenn ich jemanden gefragt habe in dieser Weise, ich vermute mal, der ist und bleibt auch als Christ so neugierig, dass der mich ein paar Tage später fragen wird, und, hat's was gebracht? Ja, bis jetzt noch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal beten. Manchmal muss man mehrmals beten. Dann beten wir nochmal. Aber wir werden vielleicht entdecken, wie sich Dinge verändern in mir selber und wie es mir gelingt, von Jesus zu reden und wie, so ist Gott, er uns nicht überfordert, sondern es uns gelingen lässt. Wir glauben ja immer, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dann bekehren die sich sofort. Ich erzähle ihnen ganz zaghaft was von Jesus und wupp, fallen die auf die Knie und sagen, ich gebe mein Leben Jesus. Wir glauben immer, so muss es laufen. Aber das ist ein Prozess. Es ist ein Weg, den Jesus mit mir gegangen ist und den Jesus mit mir auch im Leben anderer geht. Ich bin vielleicht nur ein Impuls. Vielleicht bin ich nur der Impuls 26 von den 58, die er braucht, bis er sich bekehrt. Aber ohne Impuls 28 gibt es kein 29. Also ist meiner wichtig. Ohne diesen meinen Impuls kann der andere nicht seinen Nächsten nehmen. Ich lade uns ein, dass wir das lernen und dass wir uns von Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und dafür braucht er dich und dafür braucht er mich. Und dafür will er dich und will er mich ausrüsten. Damit will er uns zurüsten, anspornen, interessieren, zu lernen, wie das besser geht als bisher. Wie es uns vielleicht mit Freude gelingt, weil wir uns nicht mehr so ohnmächtig, so hilflos fühlen. Er will uns in diesen nächsten 42 Tagen anspitzen, anstiften, unseren Fokus intensiv darauf zu richten, einen Blick zu gewinnen für die Verlorenen, für die, die Gott am Herzen liegen. Und er lädt uns ein, dabei zu sein. Sei in meinem Team. Sei dabei. Lass uns gemeinsam miteinander in diesen nächsten Tagen aufbrechen. Lass uns gemeinsam miteinander in diesen nächsten Tagen unterwegs sein. Dass wir lernen, diesen Blick einzuüben und dass wir es wagen, kleine, konkrete Schritte zu gehen. Und dass wir alle miteinander sozusagen in eine vibrierende Stimmung kommen, im Sinne von, wie ist es dir gegangen? Welche Erfahrung hast du gemacht? Und dass wir uns ermutigen untereinander, weil wir es erlebt haben. Das macht Sinn. Es funktioniert. Sie reißen mir nicht die Rübe ab. Ich habe von Jesus erzählt. Und da fragt er mich doch tatsächlich, darf man bei dir auch sonntags in Gottesdienst kommen? Überleg dir das mal. Der hat mich gefragt, ob er mit darf. Wir wollen das versuchen einzuüben miteinander. Und ich glaube, dass Gott uns segnen wird. Aber viel, viel mehr geht es darum, dass durch uns Menschen Christus finden und wir für sie ein Segen werden. Dazu sollen die 42 Tage Leben für meine Freunde dienen und es wird weitergehen. Heute war der erste Schritt. Amen.